Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben als Predigttext heute und auch an den nächsten Sonntagen nochmal aus Kapitel 26 der Apostelgeschichte, Vers 18. Als ich vor den Ferien das ganze Kapitel durchgenommen habe, habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir uns speziell diesem Vers 18 nochmal mit einigen Themen speziell zuwenden werden. Heute der erste Teil, ihre Augen aufzutun unter dem Thema die Offenbarung und die Erkenntnis Gottes. Wir lesen gerade den Vers 18 und Vers 17 noch vom Zusammenhang her. Und ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden. Das war die Berufung des Apostels Paulus, unter welche ich dich jetzt sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe unter denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Und das nächste Mal werden wir den zweiten Halbsatz nehmen, dass sie sich bekehren. Die Frage, wie weit kann sich der Mensch denn überhaupt bekehren, da spielt dann natürlich das spannende Thema der Erwählung des freien, des unfreien Willens mit hinein. Und dann in zwei Wochen von der Gewalt Satans zu Gott, von Ernst und der Wirklichkeit der Macht des bösen Satans. Und dann werden wir uns auch noch den Rest wahrscheinlich genauer noch mal angucken. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Die heutige Predigt, wie gesagt, unter das Thema gestellt, die Offenbarung und die Erkenntnis Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, warum müssen den Menschen die Augen aufgetan werden, damit sie Gott erkennen und sich bekehren von der Finsternis zum Licht? Kann der normale Mensch von Gott und seinen Werken denn nichts erkennen? Über diese Frage herrschen auch in christlichen Kreisen oft Unklarheit und falsche Vorstellungen. Dabei ist es von großer Wichtigkeit, dass wir darüber Bescheid wissen. Denn sonst wissen wir ja gar nicht, was wir als Zeugen des Evangeliums beim anderen, dem wir das Evangelium bezeugen, an Verständnis voraussetzen können und was nicht. Und was wir dementsprechend beachten müssen, wenn wir anderen das Evangelium so weitersagen wollen, dass sie es erkennen und annehmen können. Ich habe im Thema unterschieden die Offenbarung Gottes und die Erkenntnis Gottes. Tatsächlich sind beides zwei ganz verschiedene Dinge. Erstens die Offenbarung Gottes. Die Bibel sagt, dass sich Gott so klar offenbart hat, dass jeder Mensch das erkennen kann. Das haben wir als Lesung miteinander gehört und gelesen, die beiden Verse 19 und 20 von Römer 1. Denn was man von Gott weiß, ist unter ihnen offenbart. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Ihnen, das sind die Menschen ganz allgemein. Allen Menschen hat sich Gott offenbart. Inwieweit, da sagt Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen und wahrgenommen an den Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die beiden griechischen Worte sagen, das Ersehen meint wörtlich auf dem Weg verstandesmäßiger Überlegung erkennen. Also man sieht die Werke der Schöpfung, man schaltet seinen Verstand ein, den einem Gott gegeben hat, und man schließt messerscharf aus den Werken der Schöpfung, es muss ein Schöpfer da sein. Genau das meint dieses Wort. Und das Zweite, ganz ähnlich, ersehen meint das aufmerksame Denken, das das Gesehene verarbeitet. Ich sehe, mache meine Augen auf, und das, was ich sehe, wird in meinem Kopf weiterverarbeitet und ich komme dazu, es muss eine ewige Kraft und Gottheit da sein. Diese Möglichkeit, ja die Berufung so zu sehen und zu erkennen, unterscheidet den Menschen vom Tier. Nehmen wir zum Beispiel einen Frosch. Auch der sieht die Schöpfung Gottes, aber er sieht an der Schöpfung Gottes nur sehr wenig. Genau genommen, er sieht der nur dreierlei. Der sieht, was größer ist als er. Das bedeutet Gefahr. Davon kann er gefressen werden. Er sieht, was gleich groß ist wie er. Das kann entweder ein Rivale sein, den er vertreibt, oder ein Weibchen, mit dem er sich paaren kann. Und er sieht, was kleiner ist als er, das frisst er. Nach unserem Ermessen ist das ein ziemlich stupides und eingeschränktes Wahrnehmen und Erkennen der Schöpfung Gottes. Ja, der Frosch hat nicht die Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen, woher er eigentlich kommt, was er an seinem Teich alles so tut und treibt und wer die Libellen, die er frisst, geschaffen hat. Ob diese noch zu einem anderen Zweck da sind, als seinen immer hungrigen Magen zu stopfen. Aber wir Menschen, wir haben von Gott Vernunft bekommen. Wir können denken und hinterfragen. Und wer das tut, der kommt an Gott ehrlicherweise nicht vorbei. Die Not und die Schuld des Menschen ist, dass er sehenden Auges blind bleibt und wo er erkennt, doch die Anerkennung Gottes verweigert. Der Aufklärer Voltaire meinte, wenn kein Gott existierte, müsste man ihn erfinden, aber er existiert. Die ganze Natur ruft es uns zu. Das ist exakt das, was Paulus uns in Römer 1 sagt. An den Werken der Schöpfung kann man Gott erkennen. Nun unterscheidet Paulus sehr genau, was man von Gott erkennen kann, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit. Man kann erkennen, dass diese Schöpfung nicht durch Zufall entstanden sein kann. Man kann erkennen, dass eine gewaltige, über Raum und Zeit stehende und darum eine ewige Kraft und Gottheit das alles geschaffen haben muss. Die einzelnen Argumente dafür und gegen die Behauptung, die Welt sei durch Zufall entstanden, haben wir anderwärts schon breit dargelegt. Ich verweise nur auf die Predigt in der Reihe zum Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Hier können wir das alles getrost voraussetzen. Und Paulus sagt auch, im Grunde muss das gar nicht begründet werden. Das ist jedem denkenden Menschen ohnehin klar. Es liegt ja offenkundig auf der Hand. Es ist offenbart. Das griechische Wort, das Paulus in Vers 19 benutzt, heißt wörtlich sichtbar, offenkundig, offensichtlich, klar, bekannt. Es ist also in all seinen Bedeutungen das genaue Gegenteil von unsichtbar, verborgen, geheim. Das, was sichtbar ist, kann jeder sehen, wenn er den Augen hat zu sehen und diese Augen aufmacht. Mehr braucht's dazu nicht. Niemand muss zum Beispiel eine Doktorarbeit darüber schreiben, ob in unserer Kirche vorn eine Orgel steht. Es kann jeder sehen. Und selbst der, der sie nicht sehen kann, weil er vielleicht blind oder extrem kurzsichtig ist, der kann es hören. Dass also in unserer Kirche eine Orgel steht, ist in jeder Hinsicht offenkundig. Und genauso offenkundig ist laut Paulus, dass ein lebendiger und allmächtiger Gott ist. Und deshalb sagt Paulus, hat niemand, nicht ein einziger Mensch auf dem ganzen Erdball eine Entschuldigung, wenn er nicht an diesen Gott glaubt. Denn er glaubt nicht an das, was für jeden Menschen offensichtlich ist. Werner Gitt präsentiert auf der Grundlage der heutigen Wissenschaft zwei Beweise für die Existenz Gottes. Werner Gitt ist ja gelernter Ingenieur, war zunächst seit 1971 Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig und wurde dort 1978 zum Direktor und Professor ernannt und war das dann auch bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2002. Also er ist ein Mann vom Fach und leider einer der ganz, ganz wenigen mit Rang und Namen, die sich nicht scheuen, auch ihren wissenschaftlichen Ruf aufs Spiel zu setzen und sich ganz klar auch zur Schöpfung zu äußern und den Unsinn der Evolutionslehre allüberall aufzudecken. Werner Gitt spricht als erstes vom Gottesbeweis aus den Naturgesetzen der Information. Er ist da ganz wesentlich Informatiker. Er sagt, aufgrund der Naturgesetze über Information wissen wir, dass die riesigen Informationsmengen in den Zellen aller Lebewesen einen intelligenten Urheber benötigen. Und er sagt, damit haben wir als moderne Menschen erstmals einen naturgesetzlichen Beweis für die Existenz Gottes. Es war zwar seit den Tagen der Schöpfung der Menschen immer schon klar, Aber so richtig naturwissenschaftlich nachweisen konnte er es nicht, denn der Mensch hatte bis in die Neuzeit, bis eigentlich ins letzte Jahrhundert hinein, sehr unklare Vorstellungen von den Zellen und vom Zellkern und von den Erbinformationen und so weiter. Das ist heute anders. Heute kann er es nicht nur wissen, heute kann er es beweisen. Gott offenbart sich aber nicht nur in seinen Werken der Schöpfung, Gott offenbart sich auf vielfache Weise auch in der Geschichte. Und darauf bezieht sich der zweite Beweis, den Werner Gitt feststellt, das ist der prophetisch-mathematische Gottesbeweis. Die Bibel enthält eine Fülle prophetischer Aussagen. Werner Gitt redet von über 3000, die sich bereits erfüllt haben. Ob es nun über 3000 sind, selbst wenn es nur 300 oder 30 wären, dann hätte damit die Bibel eine göttliche Qualität, die kein anderes Buch der Weltgeschichte aufzuweisen hat. Damit ist uns ein einzigartiges Merkmal zur Prüfung der Wahrheit an die Hand gegeben. Denn die biblischen Prophetien können ja nur deshalb so genau sein, weil der lebendige Gott selbst der Autor ist. Nur er kann aufgrund seiner Allwissenheit den Propheten so genau Kenntnis geben von dem, was in der Geschichte der Menschheit geschehen wird. Damit geht der prophetisch-mathematische Gottesbeweis über alle anderen Gottesbeweise ganz bedeutend hinaus. Inwiefern? Die anderen Gottesbeweise zeigen, dass man an den Werken der Schöpfung die ewige Kraft irgendeines allmächtigen Gottes erkennen kann. Aber man kann nicht erkennen, wer er ist. Man kann nur erkennen, es muss ihn geben. Der prophetisch-mathematische Gottesbeweis anhand der biblischen Prophetie aber zeigt, dass dieser allwissende und allmächtige Gott der Gott der Bibel ist, der sich in der Bibel offenbart hat. Er ist also ein ganz spezifischer Beweis für den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus führt noch einen weiteren Beweis an. Wir können sagen, das ist der moralische Gottesbeweis. Gleich im nächsten Kapitel, Römer 2,15, sagt er von den Menschen, dass sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes geschrieben ist in ihren Herzen, indem ihr Gewissen es ihnen mitbezeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Es ist interessant, wenn man mal das griechische Wort für Gewissen anschaut. Das setzt sich zusammen aus der Vorsilbe für mit, gemeinsam, und sehen, dem Verb. Also mitsehen, gemeinsam sehen. Das meint, das Gewissen des Menschen sieht mit Gott zusammen, sieht mit Gott gemeinsam, was gut und was böse ist. Jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Empfinden, was Anstand ist und was nicht, was gut ist und was nicht, was sich geziemt und was nicht. Und wer sollte das in unsere Herzen hineingeschrieben haben, wenn nicht der lebendige Gott? Bei allem Genannten handelt es sich um Offenbarung Gottes. Gott selbst hat so gehandelt, Gott selbst hat so geredet, dass er sichtbar und offenkundig seine Spuren hinterlässt. In der Natur, in der Geschichte, in unseren Herzen. Sodass sie keine Entschuldigung haben. Niemand in dieser Welt kann sagen, Gott hat den Rollladen runtergelassen, Gott hat die Vorhänge zugezogen, wir konnten von ihm nichts wahrnehmen. Die Welt kann wissen, dass Gott ist. Sie braucht nur die Augen aufmachen und sehen. Wenn nun aber die Sache mit Gott so offensichtlich ist, warum müssen dann noch die Augen der Menschen aufgetan werden? Was verhindert die Erkenntnis der offenbarten, der von Gott offengelegten Wahrheit? Eigentlich ganz einfach, wenn etwas aufgetan werden muss, dann ist es zu. Die Augen der Menschen sind zu. Anders kann es gar nicht sein. Sonst würden alle Menschen an Gott glauben, da die Existenz Gottes offenkundig ist und mit offenen Augen gesehen werden muss. Aber die Augen der Menschen sind zu. Paulus stellt das mindestens zweimal ausdrücklich fest. Und liebe Geschwister, das ist ganz entscheidend wichtig, deshalb habe ich es auch in der Einführung gesagt, damit wir begreifen in der Weitergabe des Evangeliums, das ist eine Tatsache, an die stoßen wir immer und immer und immer wieder. Die Augen der Menschen sind zu und leider nicht nur ihre Augen, auch ihre Herzen und ihr Verstand. Gleich in den Vers danach, nach unserer Schriftlesung, sagt Paulus, Römer 1,21, dass die Herzen der Menschen verfinstert sind. Und dann sagt er in Epheser 4, 18 über die Menschen ohne Gott, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind von dem Leben Gottes durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Der Bibelausleger Fritz Rienegger hat dazu sehr Wichtiges festgestellt. Er schrieb: Mit diesen Worten beschreibt Paulus die intellektuelle Verdunkelung. Alle diese Ausdrücke, die Paulus verwendet, dienen im Griechischen der Bezeichnung des intellektuellen Erkennens, also vom Verstand her. Wir beachten viel zu wenig, dass durch den Sündenfall auch die Denkkraft des Menschen geschwächt ist. Wir nehmen immer an, das Denken des Menschen sei intakt, normal, zu allen Erkenntnissen fähig. Wir bemitleiden die Geisteskranken, deren Denken verrückt, wir reden ja von den Verrückten im Volksmund, verschoben ist und meinen, wir die Gesunden hätten ein völlig unbeschädigtes Denken. Welch ein Irrtum. Soweit Fritz Rienegger. Durch den Sündenfall sind gewissermaßen, liebe Geschwister, alle Menschen verrückt geworden. Verrückt, weggerückt aus der rechten Beziehung zu Gott. Verrückt aus dem Reich der des Lichts hinein ins Reich der Finsternis. Und damit verrückt, weg verrückt von der Fähigkeit, recht zu erkennen und zu denken, in die Unfähigkeit. Wie ist das geschehen? Wer hat den Menschen die Augen verschlossen? Wer hat ihren Verstand und ihre Herzen verfinstert, dass sie nichts wahrnehmen von dem, was der Geist Gottes sagt, was göttlich ist? Das Stichwort ist verfinstert. Finsternis ist das Gegenteil von Licht. Und das Licht ist Gott selbst. Durch den Sündenfall ist der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott und damit aus dem Licht Gottes herausgefallen. Und damit ist sein Verstand verfinstert. Denn nur im Lichtglanz Gottes kann der Mensch klar denken. Wenn wir aufmerksam wahrnehmen, was in Politik und Gesellschaft abgeht, dann haben wir zahlreiche Beispiele, die uns belegen, wie verquer das Denken von Menschen ohne das Licht Gottes ist. Nur eines der Beispiele, man könnte hunderte finden, mühelos, aber ist, wie ohne Sinn und Verstand Familien und Ehen heute zerschlagen werden, Kindern vom Wochenbett an die Mutter geraubt wird, damit sie wieder ins Berufsleben integriert ist. Und gleichzeitig sehen wir, wie Brutalität, Vandalismus überall zunimmt. Die Zusammenhänge sind jedem klar. Und man tut das Gegenteil von dem, was man als messerscharf erkannt hat, weil man in seinem Denken verrückt geworden ist. Im wörtlichen Sinne verrückt. Wir sehen also, die Herzen und das Denken der Menschen sind verfinstert. Der Mensch könnte, der Mensch müsste Gott erkennen, aber sein verfinstertes Herz will nicht. Adolf Schlatter, einer der großen Theologen der Jahrhundertwende und Anfang des 20. Jahrhunderts, stellte dazu fest: Wie soll die Wahrheit in unseren Willen kommen, anders als durch unser Wollen? Und das ist die Stelle, an der wir uns selbst verderben. Wir drücken die Wahrheit, die in uns hervorbrechen will, nieder, wehren ihren Einfluss ab und führen inwendig Krieg gegen sie, der sie ohnmächtig macht. Wir winden und drehen uns um sie herum, werfen ihr allerlei Einreden entgegen und decken sie mit unseren Lügen zu. Ich dachte gerade im Blick auf Evolution, man kann es eigentlich gar nicht treffender sagen. Es ist jedem Menschen klar, aber sie wird mit aus den Fingern gezogenen Lügen, wird die offenkundige Wahrheit zugedeckt. Im Bereich der Moral, der Ethik genannte Beispiele hundert- und tausendfach. Und er fährt fort: Unser ganzes Bemühen, die Wahrheit loszuwerden, rührt aber nur daher, dass sie uns zur Gerechtigkeit leitet. Uns, denen die Gerechtigkeit widerwärtig und das Unrecht lieb ist. Das ist das, was die Bibel sagt, des Menschen Herzen ist böse von Jugend an. Die Beschreibung des in Sünde gefallenen Menschen. Und das alles stellt uns unter Gottes Zorn. Und liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir das erkennen. Das ist die Wirklichkeit des Menschen, dem wir das Evangelium bezeugen wollen. Das müssen wir erkennen, wenn wir wirkungsvolle, das heißt vollmächtige Zeugen des Evangeliums sein wollen. Daraus ergibt sich für unser Zeugnis nämlich mit zwingender Notwendigkeit eines: Es kann nur auf der Grundlage des Gebets wirkungsvoll geschehen. Wir können zu den Menschen reden mit Menschen- und mit Engelszungen. Wir mögen die gewaltigsten Beweise für Gott aufführen. Wir mögen Zeugnis geben vom hundert- und tausendfachen Eingreifen Gottes, von seinen Wundern, von erfüllten Prophetien und. Das alles ist nicht falsch. Das alles ist richtig. Das alles ist unser Auftrag, das zu tun. Aber wenn der Geist Gottes nicht zuvor die Verfinsterung der Herzen aufgehoben hat, dann wird beim anderen nichts ankommen. Der andere, der Ungläubige, lebt geistlich gesehen auf einem völlig anderen Stern. Er lebt im Reich der Finsternis. Er lebt in der Gewalt Satans. Und das ist ja, liebe Geschwister, was uns so schwer macht, was uns die Not so groß macht. Es mögen unsere Kinder oder Enkelkinder sein. Es mögen unsere Eltern oder Großeltern sein, Geschwister, Verwandte. Es mögen unsere Nachbarn oder Arbeitskollegen, Freunde sein. Wir mögen ein gutes, freundschaftliches Verhältnis zu ihnen haben. Wir können uns prächtig verstehen. Aber geistlich können wir sie nicht erreichen. Geistlich trennt uns buchstäblich eine Welt. Sie leben auf einem anderen Planeten, geistlich gesehen. Und wir haben in uns keine Möglichkeit, eine geistliche Brücke zu ihrem entfernten Planeten zu schlagen. Deshalb legt Paulus größten Wert im Blick auf seine Verkündigung darauf, er schreibt 1. Korinther 2, Vers 4, dass mein Wort und meine Predigt nicht wahr in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Weil der Paulus weiß, alle menschliche Weisheit dieser Welt vermag den anderen nicht zu erreichen geistlich, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Nur da, wo der Heilige Geist mit seiner Kraft gegenwärtig ist und ans Werk geht, nur da kann es gelingen. Nur er kann die Brücke schlagen zu diesem entfernten Planeten, auf dem die Ungläubigen geistlich leben. Mit aller menschlichen Weisheit kann die Verfinsterung des Verstandes und der Herzen nicht überwunden werden. Gottes Geist muss ans Werk. Und wenn dann aber ein Mensch sein Herz öffnet, die Wahrheit erkennt und Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt, dann ist das ein Erweis des Geistes und der Kraft. Dann kann man sofort erkennen, da hat der Heilige Geist zugegriffen. Da hat der Heilige Geist zugeschlagen. Denn ohne sein Wirken wäre das unmöglich gewesen. Das ist die Logik des Paulus an diesem Punkt, weil er sieht, dass in Korinth Menschen zum Glauben gekommen sind. Das Unmögliche möglich geworden ist. Dass Menschen aus der Gewalt Satans ins Reich Gottes gekommen sind. Das ist der Erweis des Geistes und der Kraft. Und so gilt es für jede Predigt. Keine Predigt wird auch das Herz nur eines einzigen Menschen berühren, geschweige denn durchbohren und treffen, wenn Gott nicht selbst dem Wort Geist und Kraft gibt. Das heißt nicht, dass wir den anderen aus seiner Verantwortung entlassen. Er kann, wenn er will, Gott an den Werken der Schöpfung erkennen. Er kann, wenn er will, an der Erfüllung biblischer Prophetie erkennen, dass der lebendige Gott durch die Bibel zu ihm spricht. Somit hat er keine Entschuldigung. Alle Ausreden der Menschen dürfen wir nicht gelten lassen. Denn das ist das Interessante, Gott lässt sie auch nicht gelten. Gott sagt nicht, ihr könnt nichts dafür, weil eure Augen zu sind. Er lässt diese Ausrede nicht gelten. Aber der Teufel heizt den Menschen zum ständigen Nichtwollen an. Er lebt unter der Gewalt des Satans. Der Teufel befiehlt ihm, seine Augen fest verschlossen zu halten, damit der Mensch nicht sieht, was offenkundig ist. Und deshalb müssen wir als erstes beten, dass der Mensch aus seiner geistlichen Umnachtung, die auch eine geistige Umnachtung mit sich bringt, herausgeführt wird. Dazu sendet Gott den Paulus, dazu sendet Gott uns. Das gilt uns gleich wie dem Paulus, wenn er sagt, und ich will dich retten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, ihre Augen aufzutun. Das ist der Zweck der Aussendung, ihre Augen aufzutun. Das ist unser Auftrag, liebe Geschwister, und damit haben wir aber auch die Verheißung, es zu können. Die Augen der Menschen aufzutun. Wie und warum können wir das? Weil wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Und deshalb ist die Grundlage des Gebets für all unsere Arbeit so entscheidend. All unsere Gemeindearbeit, liebe Geschwister, hat ihr geistliches Fundament in unseren Gebetsstunden und natürlich auch in euren Gebeten zu Hause. Aber gerade dem gemeinsamen Gebet hat Gott eine besondere Verheißung gegeben. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, wo zwei unter euch eins werden. Es ist schon ein unglaubliches Vorrecht des christlichen Gebets, dass wir einzeln zu Gott kommen dürfen, jeder für sich, und wissen dürfen, Gott hört. Gott hört zu und Gott handelt auf mein Gebet hin. Aber ein noch viel größeres Vorrecht ist es, dass wir als Gemeinde, als Leib Christi, gemeinsam vor Gott treten dürfen. Schon das einsame Gebet hat die Verheißung. Und noch viel mehr Verheißung hat das gemeinsame Gebet. Wir kommen zusammen und wissen, Gott ist unter uns. Und wir dürfen ihm das sagen, was uns bewegt im Blick auf unsere Gemeinde, unsere Familien, auf unsere Enkelkinder und Kinder, auf unsere Ehen und so weiter. Wir beten für die verfolgte Gemeinde weltweit. Wir beten für unsere kranken Geschwister. Und wir dürfen erfahren, Gott handelt. Gott hat gehandelt in früheren Jahren und Jahrzehnten und Gott handelt in den letzten Jahren bis heute. Ich möchte es euch alle noch mal ganz dringlich ans Herz legen, wenn möglich, seid doch mit dabei. Man darf übrigens sowohl zur Gebetsstunde wie auch zum Bibelgesprächskreis schon kommen, wenn man noch unter 50 ist. Wir haben keine Altersbegrenzung, auch nicht nach unten. Sogar unter 50-Jährigen gewähren wir Einlass, sonst müssten wir regelmäßig meine liebe Frau ausschließen. Und die darf bisher auch mit dabei sein. Also auch die unter 50-Jährigen sind herzlich willkommen. Gebetsstunden sind mindestens so wichtig wie der Gottesdienst. Und wenn ihr zu weit entfernt wohnt, verbindet euch im Gebet mit uns am Mittwochabend. Und wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, wir beten für die Menschen, auch die früher durch die Gemeinde gesegnet wurden, die zum Glauben gekommen sind. Manches hat sich getrennt. Manche mögen im Glauben nachgelassen haben. Wir beten, dass der Herr sich doch wieder stärkt und Versöhnung schenkt. Es müssen nicht alle wieder in die Eichenau kommen. Aber Versöhnung sollte sein. Versöhnung muss sein. Nur Gott kann die Herzen dazu bewegen. Wir beten für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gemeinde, dass sie sich in ihren Beziehungen, auf dem Weg in die Ehe und überhaupt in ihrem Leben vom Herrn leiten lassen. Um die Herausforderungen zu verstehen, liebe Geschwister, müssen wir ja gar nicht nur an die Jugend von heute denken. Wir können an die Jugend von früher denken. Das waren wir. Haben wir immer auf das gehört, was die Eltern gemahnt und gesagt haben? Haben wir immer das getan, was wir vom Wort Gottes als richtig erkannt haben? Wie oft sind wir eigene Wege gegangen? Und rückblickend können wir nur staunen und danken, o Herr, vor welchen Dummheiten hast du mich bewahrt? Durch was alles hast du mich gnädig hindurchgeführt? Und ein ganz wichtiger Punkt dabei war, hinter uns standen Eltern und Großeltern im Gebet. Und sie haben nicht nachgelassen, am Thron Gottes für uns einzustehen. Und das wollen auch wir tun für die Kinder und Enkelkinder der Gemeinde. Dass sie zum Glauben kommen, soweit ihnen die Erkenntnis der Wahrheit noch nicht geschenkt ist und sie auf dem Weg mit Jesus bleiben. Liebe Brüder und Schwestern, hinter jedem, der noch nicht Gottes Kind geworden ist, steht einer, der ihm die Augen zuhält, damit er die Offenbarung Gottes nicht sehen und erkennen kann. Und wir können und sollen beten, dass der Herr diese Hände wegnimmt und die Augen auftut. Und so beten wir auch für die Menschen in der Eichenau und ganz Riedlingen und der Umgebung. Und wir dürfen es zuversichtlich tun. Vor wenigen Wochen, Ende Juli, ist der englische Theologe und Pfarrer John Stott im Alter von 90 Jahren in die Ewigkeit heimgegangen. Er hat noch ein letztes Büchlein geschrieben, das in diesem Jahr erst erschienen ist, und auf einer der letzten Seiten schreibt er: Wir Christen sollten aber auch für unseren Pessimismus Buße tun. Pessimismus ist eine negative Einstellung. Nach dem Motto, wird sowieso alles nichts, hilft nichts, beten bringt nichts, Wort verkündigen bringt nichts, die Menschen sind sowieso verschlossen in ihren Herzen, bringt alles nichts. Das ist Pessimismus. Er sagt, wenn christlicher Hochmut schon schrecklich ist, dann ist christlicher Pessimismus noch schrecklicher. Im Grunde haben Christen nicht den geringsten Grund, Pessimisten zu sein. Glauben wir nicht an den lebendigen Gott? Ja, es gibt viele negative Entwicklungen in diesen Tagen. Es gibt viel geistlichen Niedergang, entsetzlich viel geistlichen Niedergang. Und wir merken, wie zäh es ist, die Herzen der Menschen zu erreichen. Aber das alles kann kein Grund für uns sein, mutlos und verzagt zu sein. Denn wir glauben an den lebendigen Gott. Wir glauben an den Gott, der Menschenherzen lenken kann wie Wasserbäche. Wir dürfen ihm zutrauen, dass er sich nicht nur offenbart hat, sondern dass er auch heute Menschen die Augen öffnet und sie zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Darum dürfen wir jeden Tag beten. Und wir dürfen gewiss sein, dass Gott auf unsere Gebete auch handeln wird. Und im Vertrauen darauf dürfen wir voller Zuversicht Zeugen des Evangeliums sein und Menschen einladen zu einem Leben mit Gott. Amen.